Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Tod. Falls dich das Thema triggern sollte, empfehlen wir dir, lieber eine unserer anderen Podcast-Folgen anzuhören.
Wie auf einmal einfach diese Verbundenheit über das Thema da ist. Und das ist dann nicht eine Trennung, ne? Sonst kann man immer der Tod trennen. Nee, der Tod verbindet uns, wenn wir ihn erstmal reinholen. Und diese Verbindung ist so deep, weil wir einfach da erstmal alle gleich sind. Ja, und da geht es aber nicht immer nur darum, die eine Seite zu sehen, sondern man darf dann auch gemeinschaftlich gucken, wie weit kann ein Unternehmer und eine Führungskraft das mittragen und bis wohin gibt es Grenzen.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ich denke gerade in dieses Spannungsfeld rein, ne? Also wir waren jetzt viel bei dem Akzeptieren, was jetzt gerade ist, Dankbarkeit für den Moment, ne, was eine Leichtigkeit gibt, das zu akzeptieren, was in der Zukunft noch kommt. Und das hat mir in mir gerade die Frage aufgeworfen, jetzt nochmal, um so in den Business-Kontext ein bisschen reinzugucken, wie geht ihr denn mit Unsicherheiten und Risiken um als Unternehmer?
Ich beschäftige mich dann damit, wenn sie da sind. Also es ist tatsächlich so, da gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Ich meine, wie haben wir gestartet? Wir haben einen Businessplan gemacht, wir sind zur Bank, wir haben uns KPIs überlegt, wir haben alles, ich meine, ich komme halt aus dem Marketing, Produktmanagement und so weiter. Ja, ich bin das gewohnt gewesen, sowas durchzuplanen, um am Ende genau das zu tun. Du machst eine Risikoeinschätzung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wann erreichst du was? Was sind die Milestones? Klassisches Projektmanagement. Und dann haben wir gemerkt, wenn du mit dem Thema rausgehst, funktioniert das gar nicht. Und zwar null. So, und noch nicht mal im Ansatz. Und wir haben jetzt einen Weg gefunden, wo wir sagen, da es unsere Passion ist, haben wir uns tatsächlich, weißt du, würde ich jetzt einen Online-Shop aufmachen, würde ich es anders machen. Bei dem Thema haben wir uns das verkniffen. Das heißt, ich mache so eine 3 bis 6 Monate Vorschau, wo ich weiß, okay, ist alles schick, muss ich irgendwie mit dem Insolvenzanwalt reden oder nicht. Alles andere lasse ich tatsächlich auf mich zukommen, weil wir die Veränderung merken. Es ist aber nicht planbar. So, also wir haben keine, ich kann dir nicht sagen, dass nach zwischen 12 und 18 Monaten kommen Unternehmen auf uns zu, die mit uns einen Erstkontakt hatten. Mhm. Ja, ich kann mich kirre machen mit Planung. Es funktioniert bei diesem Thema nicht. So, und das haben wir bei, egal bei welchem Business Coach, mit welcher Organisation, mit welchen Mentoren wir uns unterhalten haben. Leider war das bisher nicht übertragbar. Das heißt, diese Gelassenheit, die wir bei den Endlichkeiten haben, haben wir bei dem Thema auch. Also wir gucken eher Short-Term und machen die für uns wichtigen Sachen. Sollte das im klassischen Unternehmerkontext hier so nicht weitergehen, werden wir einen Weg finden, dass dieses Projekt weiterlebt. Also so gehen wir damit um. Mhm. So, und für uns ist der nächste Schritt, und das hätten wir nie gedacht, wir werden jetzt in Richtung Gemeinnützigkeit gehen und uns tatsächlich mit diesem Thema viel mehr in Richtung Bildung, Aufklärung für Kinder, Jugendliche und so weiter beschäftigen. Ja, um wirklich, es ist nicht mehr dieser rein wirtschaftliche Selbstzweck, sagen wir mal so, weil dafür ist das Thema gesellschaftlich noch nicht dort angekommen, wo es unserer Meinung nach hingehört.
Mhm. Ne, also auch so ein bisschen, ne, das ist ja jetzt unsere ganz eigene unternehmerische, das, ne, wenn du natürlich Mitarbeitende und große Unternehmen hast, ne, gehst du da anders um, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass du nicht mehr angstgetrieben bist.
Ja.
Du bist nicht mehr angstgetrieben und wenn du die Angst natürlich nicht mehr so im Nacken hast, dann kommst du ins Vertrauen. Und dann vertraust du auch mehr ein Stück weit deiner Intuition, wieder deiner Menschlichkeit und dann kommen wir dahin, wo es hingehen darf, natürlich auch gerade in unserer Welt, dass wir uns auch als Menschen mit unseren Emotionen wertschätzender und achtsamer begegnen.
Hm. Hat das deine Frage so ein bisschen geantwortet oder war das zu abstrakt irgendwie, so weiß nicht. Es war halt nicht messbar jetzt, die Antwort. Ne?
Also nee, das muss ja auch gar nicht sein. Das war nur gerade, die Frage kam mir einfach gerade so in den Sinn. Ne? Und die Antwort, die passt schon für mich. Also es passt ins Bild, wie ihr für euch selbst mit Akzeptanz, Dankbarkeit, Annahme, ne? Also mit den Themen umgeht. Das passt gerade gut ins Bild, wie ihr auch das beschreibt, mit wie ihr mit eurem eigenen Unternehmen umgeht.
Ja, sobald ich einen Porsche fahren kann, werde ich es aber tun. Also es ist nicht so, dass ich nicht unternehmerisch, dass ich deshalb keine unternehmerische Denkweise habe. Es ist aber hier ganz klar diese Mischung aus hochemotionalem Tabu gepaart mit Unternehmertum. Also wir sind jetzt echt froh, dass wir durch immer mehr Awareness tatsächlich auch aktive Anfragen bekommen, weil der Mehrwert, den wir dann stiften können, sei das in der Schule, sei das in einem Hospiz, sei es in einem Unternehmernetzwerk, der ist schon groß. Es wird halt, das nehme ich jetzt für ein Beispiel, also ich verkaufe leichter Lego Series Play als Thema Tod und Trauer. Das muss man schon sagen.
Weil die Leute sind neugierig, also die Neugier ist total da. Ja klar, weil es uns betrifft, weil es den Unternehmern auch begegnet und weil wir uns alle super hilflos und, ne, also so, was mache ich denn jetzt so, ne, was sage ich denn jetzt so, ne, dann sagt man nichts, ist auch kacke, ah, so, irgendwie hast du das Gefühl, du kannst nur alles falsch machen, so, völlig orientierungslos. Und die Menschen haben halt natürlich, wenn wir dann so, ne, in Gesprächen sind, ja, aber wenn ihr da so einen Workshop macht, dann haben wir schon Angst, dass danach irgendwie alles so schwer und traurig ist. Und, ne, das war ja vom Anfang unserem Gespräch ja auch. Klar, weil wir in unserem Kopf, in unserer Erziehung, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur Tod mit Schwere, mit Traurigkeit verbinden. Guckt euch andere Kulturen an. Also man kann dazu schon ein anderes Verhältnis entwickeln. Das liegt aber an uns und das fängt natürlich bei jedem Einzelnen an. Wenn wir uns wünschen, dass wir einen anderen Umgang haben, uns anders begegnen und daher kommt natürlich auch sehr viel die Bewegung und deswegen sind wir vielleicht auch bei euch, weil ihr auch neugierig seid und sowas kann es denn für positive Einfluss haben. Ja, dann kann da was anderes draus werden. Und deswegen sind unsere Workshops nie so, dass die Leute rausgehen und traurig sind und dann irgendwie nicht mehr arbeiten können, sondern im Gegenteil. Da geht es wirklich um eine ganz krasse Verbundenheit. Und das ist, und dann sind wir wieder bei dem Wort. Das ist so schön zu merken und das macht uns die meiste Freude, wenn wir in so Gruppen sind, die sich über das Thema begegnen, wie auf einmal einfach diese Verbundenheit über das Thema da ist. Und das ist dann nicht eine Trennung, ne? Sonst haben wir immer der Tod trennt. Nee, nee, der Tod verbindet uns, wenn wir ihn erstmal reinholen. Und diese Verbindung ist so deep, weil wir einfach da erstmal alle gleich sind und uns dann in der Vielfalt entdecken dürfen. Und dann fängt es an, Teambuilding zu werden, ah, so tickst du und, ne, und das fühlst du und ah, so kann das auch gehen. Und dann fängt so ein bisschen dieses Lernen über die eigene Emotion in Krisen an. Ne?
Wie geht ihr denn in den Workshops mit Emotionen um? Also sowohl mit euren eigenen als auch mit denen der TeilnehmerInnen?
Weil ich also sagen wir mal so,
ich könnte mir vorstellen, dass da kommt ja sicherlich auch einiges zutage. Ne? Also wenn ihr dann in die Tiefe geht, dort wirklich Verbindung auch stattfindet, ne, und dann mit dem Thema, kann ja gut sein, dass da auch einiges an Emotionen in dem Raum, und aber es ist ja dann, also wenn es im B2B-Bereich ist, ist es dann immer noch Business-Kontext. Ne, also wie macht ihr das?
Also ich versuche, in der Regel weine ich vor Jasmin, also das ist so ein bisschen... Das passiert meistens. Das heißt, wir haben zu den Workshops immer Tempos dabei. Wir fragen vorher so ein bisschen ab, weil wir natürlich gucken. Ich meine, jede 10. Person statistisch ist in einem Trauerprozess, mehr oder weniger groß. Wir schauen natürlich als ausgebildete Trauerbegleiter und so auch darauf, dass wir schauen, dass nicht jemand in einem akuten Prozess ist, wo jetzt was so hardcore triggert. Das fragen wir ab, da müssen wir einfach auf der sicheren Seite sein, so ein bisschen. Natürlich kommt das hoch. Es ist witzigerweise privat wie geschäftlich, also Privatpersonen wie im Geschäftsumfeld, immer ein, was ist denn, wenn ich weine? Das ist wirklich so mit das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann. Also niemand hat gefragt, was ist, wenn ich ausraste und den Beamer durch die Gegend schmeiße? Das passiert nie. Aber was ist, wenn ich weine? Und da Trauer eine der wichtigsten Basisemotionen ist, die wir haben, öffnen wir natürlich dahingehend den Raum, dass wir erklären und zulassen, dass das passieren kann, darf und soll. Wir sind immer zu zweit. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Person wirklich was hat, können wir immer uns aufteilen und jemand geht raus, begleitet. Also wir sind da sehr, sehr achtsam. Es ist aber, und das ist das Schöne, am Ende, Jassi, korrigier mich, selbst wenn es passiert und da läuft ein Tränchen, das ist nie ein Zeichen von Schwäche oder dass man dann untereinander in der Gruppe irgendwie denkt, oh, jetzt ist die Dame aus HR, die hat jetzt geweint und deshalb, das ist gar nicht, sondern es ist eher dieses Verbindende für das Thema und dieses Verständnis schaffen. Weil es ist eins, dieses körperliche Ende auf Erden, es ist natürlich die Frage, woran man glaubt, was danach passiert, ist eins der verbindendsten Elemente, die wir haben. Über alle Kulturen, alle Geschlechter, alles, was wir haben, hinweg. Körperlich endet es.
Und diese Tränen, die da laufen, sind meistens tatsächlich dann auch kollektiv. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema der Verbundenheit und wie wir uns gemeinsam begegnen in solchen Fällen und wie wir mitfühlen. Ja, das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern mitfühlen. Und oftmals, und dann sind wir dabei auch, ist immer, auch wenn wir, ne, bei uns Tränen fallen, ist das oft einfach auch so diese Gepaartheit von Dankbarkeit und Traurigkeit. Es ist selten nur die eine. Und selbst wenn es die eine ist, wird sie auch vom Raum getragen und von allen mitgetragen. Weil ja jeder, ne, den Pain hat. So. Dass er irgendwie nicht weiß, wie er fühlen soll, was ist richtig, bin ich falsch, weil ich irgendwie nee, gar nicht so traurig bin oder whatever. Also da kommt ja ganz viel auf den Tisch. Und auf einmal reinigt das den Raum, weil so schwer ist es gar nicht. Ne, wir sagen immer so schön, der Tod wurde uns in die Wiege gelegt. Wir haben den intrinsisch in uns. Wir haben also auch diese Emotion in uns. Was wir aber verlernt haben, ist einfach drauf zu schauen, damit zu umzugehen, uns damit zu begegnen, uns selbst und anderen. Und wenn ich selber mir da nicht begegnen kann, kann ich jemand anderem damit auch nicht begegnen. Ja, und
Also,
deswegen ist es einfach gar nicht so Rocket Science. Ja, weil wir kommen ja auch nicht aus der Todbubble, so haben das unser Leben lang gemacht. So, ja, wir sind auch Menschen, die sterben. So, wir haben irgendwann mal angefangen, anders drauf zu gucken, anders zu sprechen, andere Kontexte herzustellen. Wieso solltest du das nicht auch können? Jeder kann es.
und Kinder gehen damit natürlicher um, bis sie es abtrainiert kriegen in vielen, vielen
Und
Fällen.
daran
Also,
siehst du es, ne? Daran
ja,
siehst du
wir
es.
sagen auch gerne, Trauer ist Liebe, die nicht weiß, wo sie hin soll.
Habe ich mich gerade, also ich stimme euch in allem zu und ich habe mich selber gerade so hinterfragt und ich habe so zwei Dinge, wo ich jetzt so in einem Unternehmenskontext irgendwie so dachte, upala, habe ich ja noch gar nicht beachtet. Nur das eine ist, dass wenn man ja auch Mitarbeiterinnen hat, die jetzt in Rente gehen, ne, bereitet man die als Führungskraft vor. Könnte man ja machen, weil beispielsweise das, was ihr macht, könnte ja jede Führungskraft mit Menschen machen, die vom Arbeitsleben Abschied nehmen. Und ich habe gerade so bemerkt, dass ich das nie gemacht habe. Also höchstens aus Interesse, dass ich gesagt habe, hast du schon eine Idee, was du dann machst? Weil ich so unterstellt habe, dass da sicherlich was Erleichternd und Positives kommt, ne? Aber ich glaube, dass für viele auch da ein sehr, sehr großer Trauerprozess drin steckt. Und also das habe ich jetzt schon mal von euch mitgenommen, dass das Thema zur Mitarbeiterentwicklung durchaus auch gehört. Und auch ein Thema ist. Und bei dem anderen habe ich aber gedacht, wenn ich jetzt so euch reden höre, dann hätte ich, glaube ich, dann hätte ich dieses Thema Trauer und Verlust, also von Menschen, nicht in einem Unternehmenskontext verortet, obwohl ich, und das finde ich total lustig, das ist ein Stück weit Selbsterkenntnis, ne? Obwohl ich es total absurd finde, weil der Tim und ich einen Podcast über Emotionen im Arbeitsalltag machen. Und wenn jetzt ein enger Freund, ein naher Verwandter oder der Nachbar oder was auch immer, wenn derjenige gestorben ist, nehme ich das ja mit auf die Arbeit.
Genau,
Und ich
Tim
habe
hat
aber so
das ja so
gemerkt,
schön gesagt, ne? Der hat ja gesagt, das hört nicht an der Unternehmenstür auf, ne?
ja, genau, das ist ja auch immer unser Gusto, dass wir sagen, naja, wir gehen ja nicht halb zur Arbeit. Und gleichzeitig hätte ich irgendwie ein Störgefühl, dass ich das, also dieses, also ich empfinde Trauern als was sehr Intimes oder auch vielleicht auch für viele sehr überfordernd, dass ich das quasi mitnehme und in einem Arbeitskontext quasi bearbeite. Wobei auf
Ja,
der
und
anderen Seite,
das,
ne, wie gesagt, eigentlich, also ich merke gerade in mir den Dialog und wahrscheinlich haben den auch viele HörerInnen, die jetzt sagen, naja, gehört jetzt meine Trauer oder möchte ich meine Trauer teilen? Also ist es was Intimes? Oder ist es abtrainiert? Und diese Frage, die habe ich tatsächlich gerade, vielleicht habt ihr eine Antwort.
also ich möchte nicht boshaft sagen, es ist abtrainiert, aber ich sag mal, gesellschaftlich ist es so natürlich. Ich meine, wir müssten normal jetzt, ohne ins Detail zu gehen, nochmal zwischen Trauer von Frauen und Trauer von Männern unterscheiden, die
Gibt es da
rudimentär
Unterschiede?
komplett anders ist, komplett anders.
Erzähl mal.
Allein vom zeitlichen Ablauf, von der Prägung. Wir haben bei uns im Netzwerk, die haben jetzt gerade einen Verband für Männertrauer explizit gegründet, weil Männer, ich sage jetzt mal ganz rough, sehr viel später und sehr viel weniger emotional teilweise trauern, obwohl es in ihnen ein Riesenthema ist, weil je nach Generation, gesellschaftliche Entwicklung, Nachkriegsgeneration etc. etc. etc., da können wir Stunden füllen. Indianer kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an, zeig deine Tränen nicht, Männer weinen nicht, etc. etc. Ist ganz viel passiert. Das heißt, du hast natürlich eine Riesenhürde, wie das bei männlichen Führungskräften in einer bestimmten Altersstruktur sich dann verhält, wenn Emotionalität zum Beispiel über eine junge Frau reinkommt, die gerade ihr Kind verloren hat während der Schwangerschaft. So, jetzt kann man sagen, das Thema ist privat. Ja, das ist es. Ich darf aber einen Blick dafür haben, warum Menschen ihr Verhalten vielleicht anders zeigen als noch vor einer Woche, ohne dass ich weiß, worum es geht. Weil es ist natürlich so, dass Trauer zu ganz viel Veränderung führt, haben wir drüber gesprochen. Manchmal trifft dich Trauer ein Jahr später, weil du das erste Mal Weihnachten ohne deinen geliebten Partner, ohne dein Kind, ohne deine Mutter hast. Das heißt, auch diese Trauerkurve nach Kübler-Ross, die angeblich irgendwann aufhört, auch das ist nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir haben, das ist so hardcore multifaktoriell, dass wir es in diesem Bereich emotionale Führung mit integrieren müssen, auch wenn es gesellschaftlich, historisch noch nicht ganz dort angekommen ist. Wir merken aber den Unterschied in den Generationen, mit denen wir arbeiten. Jetzt möchte ich das nicht verpauschalisieren, aber ich sag mal, die ältere Generation männlich geht anders damit um als Generation Z weiblich. So. Das kann ich, glaube ich, sehr pauschal sagen, ohne dass das jetzt als Vorurteil rühmerkommt. Es gibt immer rühmliche Ausnahmen, aber in der Regel ist es so. Vielleicht ist halt auch die Führungskraft nicht die richtige Ansprechperson, ne? Vielleicht gibt es im Unternehmen jemand anderes, ja, die dann eher geeignet ist. Solche Sachen machen wir natürlich dann in den Workshops auch, zu sagen, hey, ist es vielleicht eine Vertrauensperson, die man aus der Belegschaft rauswählt oder ähnliches. Also da gibt es halt so viele Angriffspunkte, wo man drüber sprechen kann, aber ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn natürlich solche Führungskräfte darüber entscheiden, ob wir einen Workshop halten, findet dieser Workshop nicht statt. Ja, also, weil die natürlich sagen, ist nicht mein Thema, ne? Passiert mir nicht und so weiter. Und wir haben diese Beispiele auch, wo jemand sagt, hey, du bist jung, probier's doch noch mal, üben macht auch Spaß. So,
Oh
was ist
Gott.
konsequent? Ja, aber was ist die Konsequenz? Wo geht die Person
Real
kümmert?
Life.
Kündigt im Worst-Case-Fall und nimmt noch ihre beste Freundin mit. Dann hast du zwei Mitarbeitende verloren. Also, spinn das Thema weiter. Es ist, ne, und du weißt, du brauchst vielleicht individuell was ganz anderes als deine Kollegin oder dein Kollege in so einer Situation. Und genau über so Sachen sprechen wir dann, um zu sensibilisieren, ne, und zu sagen, hey, einfach nur mal drüber nachdenken, ja, so Impulse setzen. Weil dieses Urteilen, dass jemand sagt, hey, das war nur deine Tante, die gestorben ist, jetzt stell dich nicht so an oder keine Ahnung, das war die Katze, das steht mir nicht zu
Ja.
beurteilen, wie du als Person mit deiner Trauer umgehst und was du fühlst und dass ich dann auch noch erkläre, wie deine Gefühle zu sein haben. Also das ist allein etwas, wo wir, wenn wir halt über Diversität und Individualität sprechen, deshalb zeigen wir natürlich auch so Modelle, wie Trauer beeinflusst wird, also über die Lebensumstände, über den Umgang, über den Schicksalsschlag, ne? Warum fühlen sich viele Leute missverstanden, weil du gar nicht die richtige Schnittmenge hast? Also ich sage jetzt mal, eine Frau, die ihren Partner verliert, halbtags arbeitet und den nächsten Monat nicht weiß, wie sie die Miete bezahlt, weil es keine Absicherung gibt, wird immer anders reagieren, als wenn ich, keine Ahnung, einen Pflegefall über 20 Jahre habe, bin finanziell abgesichert und komme aus einem anderen Land. Also allein diese Dinge mal zu beleuchten und zu sagen, hey, ah, ich verstehe, ich schaffe Verständnis, das ist halt was, was bei dem Thema extrem wichtig ist.
Und
Ja.
natürlich, wenn du gestandene Strukturen hast, umso größer ein Unternehmen, desto schwieriger ist es halt natürlich, da irgendwo anzusetzen und anzufangen, ne? Aber es ist ja wie bei allem, es fängt halt mit einem kleinen Anstoß an. Aber wichtig ist ja dann in dem Moment, wenn du als Führung, deswegen ist es natürlich ein ganz klares Führungsthema, auch Unternehmensführungsthema, wenn du einen vertrauensvollen Raum schaffen möchtest, und wie oft redet man mittlerweile natürlich auch von der Vertrauenskultur, die irgendwie wachsen darf, dann gilt es natürlich dafür auch, einen Raum aufzumachen. Und das darfst du als Unternehmer natürlich dann, ne, machen und zu sagen, ne, wir wissen, das Thema ereilt uns auf jeglicher Form, ne, ohne dass wir da oft drüber reden, aber es ist da und wir möchten einen Raum geben, dass wenn bei dir was ist, dass du dich an uns wenden kannst. So. Natürlich geht dann eine Mitarbeiterin dann auch anders vielleicht hin und sagt so, ne, vielleicht öffne ich mich doch mal und sage halt, dass das passiert ist. Ja, und schluck's halt nicht runter, weil das ist ja dann das, was viele aus Selbstschutz dann machen, ne? Dann trägst du es nicht mit auf die Arbeit, aber man merkt ja, dann wirst du vielleicht aggressiv, hast andere Auswirkungen in deinem Verhalten. So, und, ne, und das ist ja nicht schön fürs Miteinander, weil, ne, dann wirst du als trauernder Mensch noch angepumpt, ne, was ist denn los, so, ne, und das, so ist es doch dann, ne? Das heißt, da dürfen wir halt einfach so ein bisschen fürsorglicher miteinander werden und dann ist das auch ein ganz anderes Teamgefüge. Dann bin ich ja auch als Teammitglied auch eh viel eher bereit, auch irgendwie mitzutragen. Ja, und da geht es aber nicht immer nur darum, die eine Seite zu sehen, sondern man darf dann auch gemeinschaftlich gucken, wie weit kann ein Unternehmer und eine Führungskraft das mittragen und bis wohin gibt es Grenzen? Wo finden wir einen Weg zusammen und wo können wir aber halt einfach auch, weil wir uns selber tragen und da geht es immer um Selbstfürsorge und Fürsorge. Da gibt es immer ganz, ne, das muss jedes Unternehmen für sich wissen. Bis wohin können wir uns gegenseitig tragen und bis wohin muss auch ich aber sagen, ich pack's nicht mehr. Ja.
Und da haben wir noch nicht über Aspekte wie, ist jetzt Trauer eine Krankheit nach, wie heißen diese Codes, IOCD-Dingsbums, wie viele Trauer, also wie viele Tage bin ich dann krank und so weiter, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da gibt es so viele Aspekte. Ist Trauer eine Krankheit, ist zum Beispiel eine Frage, die man stellen muss. Es gibt Unternehmen, die sagen, wenn du eine nahestehende Person verlierst, du kriegst automatisch 14 Tage bezahlt frei. Die Statistik zeigt, die Leute, wenn sie diese Zeit brauchen, lassen sich eh krank schreiben. Die kommen sowieso nicht. So. Wir haben diese ganzen Zahlen natürlich auch, was entsteht für wirtschaftlicher Verlust am Ende, ne? Also das ist bei Unternehmen eine wichtige Kernfrage. Wie viele Menschen gehen in so eine chronische Erkrankung über, weil Trauer nicht richtig bewältigt wird? Also da sind auch viele Kennzahlen dabei. Das ist dann eher so Tims Thema, ne? KPIs und ne, das kann man schön, also da gibt es auch Studien drüber, das kann man schön belegen. Das kann auch ein Unternehmen wirklich Kunden und richtig viel Kohle kosten, wenn man da nicht einen guten Prozess stehen hat. Ja?
Und da bin ich fest von überzeugt, weil ich glaube ja, dass die Leute nicht krank sind, sondern wir haben ja gerade eben von euch gehört, ne, ereilt jeden oder es betrifft jeden. Und gleichzeitig glaube ich, dass man dann mitunter arbeitsunfähig ist.
Ja.
Also ich
ja.
würde es eher als eine Arbeitsunfähigkeit bezeichnen, obwohl ich auch schon erlebt habe, dass in einem Trauerprozess jemand gesagt hat, ich möchte gerne mich ablenken und ich merke, dass ich es auf der Arbeit gut schaffe. Wenn ich es aber nicht schaffe, dann gehe ich raus. Und da hat ein ganzes Team damals jemanden mitgetragen, der genau das so mitgegangen ist und man das Thema auch tatsächlich hatte und gesagt hat, nimm dir das, was du brauchst. Und wenn du hier sein möchtest, weil es dir hilft, dann sei das. Du darfst aber auch die Zeit nehmen, wenn du die für dich brauchst. Und auch dafür hätten wir Verständnis oder wir sind in der Situation, die du jetzt gerade durchleben musst, sind wir hinter dir, wir stärken dir den Rücken. Wie das passiert mit dem Rückenstärken ist jetzt, da sind wir angewiesen auf dich, dass du uns das sagst.
Eben.
Genau, das ist schön, dass du so ein Beispiel nennst, ja.
Und das hat tatsächlich auch so ein Team nachhaltig zusammengeschweißt. Also bis dahin, dass das quasi, auch wenn es nicht mehr da ist, in mir drinne so eine ganz warme und eine größere Verbundenheit auch nachhaltig fühlen lässt, auch wenn man dann eben nicht mehr ein Team ist.
Ja, absolut. Und das ist das Schöne, weil du sagst es gerade, diese Verbundenheit, die entsteht. Und das kannst du halt nur im Vorfeld schwer messen, ne? Sondern die entsteht halt durch das Gefüge und die Menschen. Und wir haben heute natürlich auch Möglichkeiten mit Teams und wie die ganzen Programme heißen, solche Sachen auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, wenn ich dieses Bild drin habe, möchte ich angesprochen werden. In dem Fall möchte ich zum Beispiel nicht angesprochen werden. Weil, so wie du sagst, Trauer ist individuell. Manche möchten Man muss auch gucken, dass die Menschen nicht zu viel arbeiten in einem Trauerprozess, weil sie sich nur noch ablenken und können nicht nach Hause gehen. Also du hast ja immer diese verschiedenen Extreme. Die einen schließen sich ein, sind nicht mehr erreichbar und es geht in Richtung Ghosting, weil sie nicht können. Die anderen überperformen und brennen dann aus, weil sie plötzlich 60 Stunden die Woche arbeiten. Also auch da mal hinzugucken. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, die man da hat, die einem vielleicht nicht im ersten Schritt bewusst sind, aber wir sehen es ja jetzt in dem Dialog. Ideen kommen ja dann und auch, ich sag mal, Verknüpfungen und eigene Erfahrungen, die da mit reinspielen, weil jeder hat damit Berührungspunkte gehabt.
Also das ist es halt so, ne? Sebastian sagt ja so, die eine Extreme und die andere und dazwischen dürfen wir aber erstmal gerade so als Umfeld einfach auch milde sein, ne? Und auch aus der Wertung rausgehen. Was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Der entscheidet, der möchte viel arbeiten, dann ist es für ihn erstmal richtig. Ne? Wir dürfen achtsam sein, um zu gucken, wenn es irgendwie ganz krasse Überperformance an, wo Sebastian sein geht. Ne? Aber erstmal ist alles okay, was dieser Mensch für sich entscheidet. Das muss nicht der Weg sein, den man selber nachvollzieht, sondern da so eine Wertneutralität reinzubringen und diesen Menschen bitte das Vertrauen zu geben, dass es seine Emotion ist und der die jetzt mal austrainieren darf. Ne? Da kommen wir sehr schnell in diese Wertung rein und natürlich auch in dieses Bedürfnis, etwas lindern zu wollen. Und das ist natürlich, du kannst in dem Moment gar nichts tun. Dieser Mensch hat einen Verlust erlitten und du kannst da sein. Du kannst da sein, du kannst präsent sein, du kannst, ne, auch dich bitte nicht verstecken vor diesen Menschen, sondern ganz, ne, viel Liebe und Verständnis entgegenbringen. Aber du kannst diesen Verlust ja nicht verändern. So, der ist da. Ne? Und wir neigen natürlich in dem Moment, und dann sind wir so ein bisschen bei Lösungen finden, was tun zu müssen. Ich muss jetzt was sagen, ich muss was tun. Was hilft? So, es hilft jetzt erstmal nichts, außer dass du da bist.
Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die ihr beiden da vermittelt, ne? Diese Bewertung, was gut ist oder was nicht gut ist, ist aus Sicht des Betroffenen quasi, das kann man auch nicht erraten, sondern das muss der sagen. Also der muss quasi für sich entscheiden, was gut ist und was er braucht, oder sie natürlich. Und das kann man genauso wenig abschätzen, als wenn als wäre derjenige Organspender oder nicht. Das muss man erfragen. Und ich glaube, das nimmt dem Thema auch so ein Stück weit diese Hilflosigkeit, dass ich die Welt besser machen muss, weil das geht nicht. Also der Verlust, den kann ich nicht besser oder schlechter machen, weil die Gefühle, ich kann die Gefühle nicht managen oder so, ne? Und ich finde, das war ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, auch so im Umgang. Ich glaube, das Schlimmste, und das erzählen ja wirklich tatsächlich viele Trauernde, ist eher die Vermeidung, in die viele gehen, aus dieser Hilflosigkeit heraus.
Und das ist es, deswegen haben wir ja Angst, zurück auf die Arbeit zu gehen, weil ich weiß, alle Augen werden auf mich gerichtet sein und eigentlich möchte ich irgendwie gerade gar nicht da sein, so, ne? Alle werden mich fragend angucken. Wissen die es überhaupt? Hat jemand denen was gesagt? Ne? Das Team hat Angst davor, wenn jemand zurückkommt aus so einem, ne, aus so einem Verlustfall. Spreche ich diesen Menschen jetzt an? Was sage ich denn? Dann sage ich lieber nichts, dann kommst du aber in die Vermeidung. Ne? Dann wird aber doch getuschelt. Oh, hast du gesehen? Ne? Was hast du denn gesagt? Also, da ist ja, oh, ne? Und diese Unsicherheit ist eigentlich so, so schade, weil sie dann, ne, in einem Unternehmen nicht so wirklich dienlich ist für diese Vertrauenskultur, für diese Teamwork, dass wir bitte gemeinsam einfach auch, und dann sind wir wieder bei der Ressource Lebenszeit. Wir wollen doch alle arbeiten, weil wir eine gute Zeit verbringen wollen, weil wir etwas tun, bitte, was wir gerne machen mit Menschen, mit denen wir gerne auch Zeit verbringen. Ne, diese Sinnsuche natürlich, die auch immer, immer deutlicher wird, und dann darf das da an der Stelle gar nicht mehr fehlen. Ja.
Ich höre an Tims, dass er gerne Schluss machen würde. Stimmt das?
Nee, ich bin einfach nur zutiefst beeindruckt,
Ich auch,
wie vielfältig dieses Thema ist und
ja.
wie auch wie viel. Ich weiß gar nicht, was die richtigen Worte dafür sind, aber ich habe so viel Wertschätzung, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Verbundenheit, ne, Umgang miteinander, Nähe. Also da steckt so viel Wärme in diesem Thema. Und so langsam schimmert für mich so ein bisschen durch, warum es Color of Death heißt. Also ich finde es ganz, ganz großartig, das, was ihr da macht an Arbeit. Also es
Dankeschön. Danke, danke.
ist ein
Ja, und
tolles Projekt,
das
was
ist
ihr
das.
verfolgt. Und dieses, also sich selbst annehmen, andere Menschen annehmen, sich auf wirklich einer menschlichen Ebene begegnen, ne, und auch gegenseitig in die Verbindung reingehen können mit allem, was dazugehört. Ne? Also auch mal gemeinsam wirklich die Tränen laufen zu lassen und das in einem Umfeld, wo es vielleicht überhaupt gar nicht üblich ist, ne, mit all den Stereotypen, die da noch mit reinspielen. Ne? Also das ist ganz großen Respekt vor dem, was ihr euch da vorgenommen habt. Also das ist ein richtig tolles Projekt.
Danke, danke. Aber das ist das Schöne, dass du es ja auch sagst. Ne? Du hast jetzt so viele positive Worte in den Mund genommen, aber wir haben uns eigentlich hier getroffen und wir haben über den Tod gesprochen. Ne? Darum das mal wieder zu krass, ne? Wir haben über den Tod gesprochen und haben über ganz viele positive Sachen gesprochen. Und das ist der Moment, wo Sebastian und auch ich immer da sitzen und wir kriegen Gänsehaut. Und da machen wir oft Augenpipi, ne? Weil wie krass eigentlich. Ja? Und wir denken, oh, haben wir nie drüber gesprochen, wie schade. Wir hätten einen total schönes Gespräch verpasst. Ja. Ja, und wieso sollte das nicht auf allen Ebenen so sein? Weil halt, wie gesagt, da sind wir uns halt auch gleich. Ne? Und Susu, du hast vorhin so gesagt, ne, ich stimme euch da auch zu. Wir sind auch nicht hier oder wir gehen auch nicht auf die Bühne oder in Unternehmen, um immer Zuspruch zu bekommen, sondern wir sagen auch ganz klar, wir gehen da auch liebevoll provokant rein. Wir sind da manchmal schon polarisierend und weil wir aber natürlich den Kopf so ein bisschen freisprengen wollen, dass ihr bitte selber anfangt, darüber nachzudenken, so wie du, Susu, auch gesagt hast, also irgendwie, ja, ich merke jetzt gerade selber, weil wenn, ne, wir dürfen für uns selbst was rausziehen. Wir machen das nicht, um zu missionieren, sondern wir machen das, um eine Einladung auszusprechen, mal irgendwo hinzugucken, wo wir sonst nicht hingeguckt haben, wo aber total viel Potenzial wartet. Ne, und deswegen ist das, glaube ich, für uns auch immer nochmal wichtig, man darf widersprechen, man darf seine eigene Meinung dazu bilden und man muss nicht, ne, bei allem d'accord sein, was wir sagen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ne, sondern es geht ja wirklich darum, dann fängst du ja an, deine eigene neue Meinung, deine neuen Gedanken wirklich auch zu kreieren, die dich zu neuen Gefühlen bringen, dich neu handeln lassen und auch zu anderen Ergebnissen im Leben führen. Darum geht es ja am Ende. Ne?
Genau, darum geht es.
Ich finde das auch noch ein total schönes Feld, wo man, das hört sich jetzt ganz komisch an, was ich sage, sehr niedrigschwellig üben kann, nicht zu bewerten und nicht für den anderen diese Gefühle einordnen zu müssen, weil man es wirklich nicht nachvollziehen kann und es gleichzeitig ein Feld ist, wo man auch zugesteht, dass man das nicht nachvollziehen kann. Also ich als Mensch, der jemand begleitet, der jetzt trauert, ne, den zu fragen, was brauchst du? Und ich bin bei allem dabei, was du brauchst. Ich weiß aber nicht, was du brauchst. Du musst mir da helfen. Finde ich in diesen Trauerprozessen tatsächlich am einfachsten, weil ich wirklich komplett blank bin. Ne? Oder weil ich Gott sei Dank, toi, 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 noch nicht so viele Erfahrungen da sammeln durfte und musste, um quasi zu sagen, ein Trauerprozess könnte Stereotyp so und so ablaufen. Aber ich... Es ist, also finde ich, eine niedrigschwellige Coach-Aufgabe für jedermann tatsächlich. Gleichzeitig ist es ein sehr verbindendes Element. Und wenn ich es auf mein Individuum angucke, eine gute Methode, um mich zu fokussieren und zu überlegen, ob ich die richtigen Dinge tue für eine Zeit, die endlich ist. Ich finde das sehr, sehr bereichernd. Also ich gehe tatsächlich auch aus diesem Podcast raus jetzt sind wir fast schon bei der Abschlussfrage. Ich gehe sehr, sehr, sehr bereichert raus. Und genau diese Ambivalenz der Gefühle, danke, dass ich die auch teilen durfte, dann ich mir vorstellen könnte, dass es einigen so geht, dass sie denken so, nein, das ist jetzt aber ein Team und das möchte ich jetzt, also wenn meine Eltern sterben, dann möchte ich das nicht mit meinen Arbeitskollegen teilen und ich dann quasi mit mir ja in den Dialog gegangen bin und sage, sag mal, bist du denn irre? Du trittst dafür an, dass man nicht halb zur Arbeit geht und du sagst so einen Satz. Also, ne? Also, eieieiei, ne?
Aber auch wir dürfen uns erlauben, noch zu üben. Ne? Also daher dieses Übungsfeld, ich finde es gerade auch einen total schönen Abschluss, weil wir mit diesem Übungsfeld ja auch eine Einladung aussprechen, an all unsere HörerInnen, doch selber einfach mal in der einen oder anderen Situation Achtsamkeit und Dankbarkeit und Selbstfürsorge und Fürsorge für das Gegenüber einfach mal zu üben. Ja, auch wenn es vielleicht jetzt im ersten Eindruck nicht das schönste Umfeld ist oder der schönste Anlass ist zum Üben, aber es ist ein vermutlich sehr, sehr wirkungsvoller.
Ja. Vielen Ebenen, definitiv.
Ja, und das Schöne ist, auch das darf man sagen. Hey, ich bin gerade überfordert. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe vielleicht was Falsches gesagt. Sorry. Ich wusste es nicht besser. Und auch das ist wieder sehr menschlich authentisch, auch zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, wie ich mit sowas jetzt umgehen soll. Und schon ist man auf einer ganz anderen Augenhöhe im Dialog. Und das ist sehr schön, was du gesagt hast. Ja, absolut.
Nun ist unser Podcast-Format ja auch endlich. Von daher.
Was schade ist.
Was sehr schade ist, genau. Suse, magst du deine Abschlussfrage stellen?
Ich mag meine Abschlussfrage stellen. Und ich würde gerne mit der Jasmin anfangen und würde gerne fragen, wofür du heute dankbar bist.
Ich bin für heute unglaublich dankbar, dass ich mal wieder gemerkt habe, auch dank euch, ne, wie dieses Reden mich einfach auch zutiefst immer wieder erfüllt. Natürlich auch meine Wahrheit aussprechen zu dürfen, einen Raum zu bekommen, in dem ich so sein kann, ne, wie ich bin und wirklich meinem Herzensthema auch mich selbst da immer wieder mit zu verbinden und zu merken, nee, das ist schon richtig, was du da tust. Und genau, dafür bin ich unglaublich dankbar, auch euch dadurch kennengelernt zu haben, dass ihr auch ein Teil jetzt auch meiner und unserer Geschichte seid und natürlich wieder einen ganz wertvollen, reichen Tag hatte mit dem, wofür ich im Leben stehe. Ja, nämlich für das Leben mit dem Tod.
Jasmin, vielen Dank. Und den Sebastian würde ich auch gerne fragen, wofür er heute dankbar ist.
Da siehst du diese enge Verbundenheit, die Jasmin und ich haben, weil mit anderen Worten ausgedrückt hätte ich das auch fast genauso gesagt. Das ist es. Auch ich bin dafür dankbar und ich bin dankbar dafür, die Möglichkeit gehabt zu haben, für alle, für euch, für die Hörerinnen und Hörer Impulse setzen zu können. Und wenn eine neue Idee aufflackert oder irgendwie eine Kleinigkeit mitgenommen werden kann, freue ich mich da sehr drüber.
Vielen Dank. Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin total dankbar, dass ich euch kennenlernen darf. Also es ist ganz großartige Menschen, muss ich sagen. Also beide, ne? Also ganz, ganz wunderbares Projekt, was ihr da habt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal Unendlichkeit und Endlichkeit so dicht beieinander bringen kann. Also gerade in diesem Kontext, ne, dass wir sprechen über Endlichkeit und gleichzeitig über Unendlichkeit. Ich meine, ihr habt sogar in eurem Namen drin. Ne? Und da sind viele Dinge, die ich, also die wirken sicherlich noch nach, so eine Selbstreflexion. Ne? Ich werde das auch mal ausprobieren. Mal, wie ist es denn? Also wie verändert sich denn mein Verhalten, wenn ich mal annehme, dass es schnell zu Ende gehen könnte. Ich hoffe nicht, dass ich auf die allerverrücktesten Gedanken komme und da plötzlich nur noch die wildesten Träume auslebe, die ich mir schon immer mal gewünscht habe. So. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Gedankenexperiment. Und dafür bin ich sehr dankbar für dieses Gedankenexperiment. Und natürlich, dass ich, ja, dass ihr euch Zeit genommen habt, zu uns in den Podcast zu kommen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Suse, wofür bist du heute dankbar?
Für das Konkrete habe ich, glaube ich, mich schon bedankt. Das hatte ich gerade schon mal angesetzt. Und also ich fand es sehr, sehr dankbar für ein Thema, wo ich gerne in die Vermeidung gehe, ne? Wo ich gerne oder wo ich gerne zwischen diesen beiden Polen, die ich eben beschrieben habe, und dieses, okay, ich mache nur noch Dinge, die ich, ne, ich bin jetzt auch schon so und so alt und ich muss jetzt viel mehr Dinge machen, die ich möchte, und Dinge, die ich nicht meine, die mache ich nicht mehr. Weg von diesen Polen, diesem völligen Lustvollen hin zu diesem, oh Gott, ich muss noch dies, das, jenes machen, bis ich sterbe, hin zu einem, wir integrieren es, uns gehört dazu, gleichzeitig hilft es mir, mich zu fokussieren und Nähe auch zu haben und zu erleben. Und wenn es dann mich ereilt, zu trauern oder zu sterben, die Gewissheit zu haben, eine gute Nähe oder einen guten Umgang gehabt zu haben, beziehungsweise das auch als Feld nutzen zu können, zu wachsen. Dafür möchte ich mich bedanken. Ihr habt dem Ganzen sehr viel Schwere genommen für mich und sehr viel das, was ich eben auch beschrieben habe, ne, wenn ich an den Freund denke, der seine Beerdigung da geplant hat, dann kommt mir immer das Grinsen aufs Gesicht. Ich glaube, das wäre sowas, das würde ich mir für mich auch wünschen. Ich möchte gerne, dass die Leute denken, dieses verrückte Huhn oder wie auch immer sie mich bezeichnen, aber mit einem Lächeln. Ich glaube, das ist auch eine schöne Vision. Also man kann tatsächlich, glaube ich, auch den Tod sehr gut für eine Visionsbildung nutzen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich bin auch sicher, das hält noch nach. Und ich glaube, es wird bei mir auch die ein oder andere Verhaltensveränderung mit mir, aber auch mit anderen oder auch in meiner Arbeit nach sich ziehen. Und gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen die Idee, dass ich das Thema auch schon mal gut integriert hatte und oder dass das gut schon mal ganz gut gelaufen ist. Und dafür bin ich auch dankbar und da bin ich auch demütig mir selber gegenüber zu sagen, damals habe ich es, glaube ich, gut und richtig gemacht oder zumindest bestmöglich. Und ich glaube, das ist, habe ich jemandem geholfen zu stützen. Da kommen mir jetzt die Tränen in die Augen. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man jemandem geben kann.
Sehr, sehr schön. Wow. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal Danke sagen. Und da sind uns Sebastian und ich sicherlich einig. Ey, danke für euren Mut. Danke für eure Neugier. Und das ist so viel wert, uns viel wert und schön, dass ihr was rausgenommen habt und schön, wenn jemand anders auch was damit rausnimmt, weil da dürfen wir, glaube ich, einfach tatsächlich erkennen, dass der Tod einfach nicht nur da ist, ne, um uns, ne, das Leben zu nehmen, sondern einfach auch, um uns zu zeigen, wie wertvoll es ist. Und deswegen so, so schön, dass ihr das so mit uns raus in die Welt tragt und da auch ein bisschen Sprachrohr mit seid.
Ja. Dankeschön.
Danke.
Danke euch. Beim nächsten Mal haben wir Roswitha Vespa bei uns zu Gast. Roswitha ist Co-Autorin des Buches Facilitation und hat viele Jahre mit ihrer Beratungsfirma Führungskräfte begleitet. Kürzlich hat sie für sich ihr Berufsleben abgeschlossen und ist in ihren wohlverdienten Ruhestand eingetreten. Wir sprechen mit ihr über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie in den vielen Jahren gesammelt hat. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.